Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wie jede Woche begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für die Funkfreunde. Die heutige Sendung trägt die laufende Nummer 508. Am Mikrofon ist Cody Farron. Ich werde Sie durch das Programm der kommenden Stunde führen. Wissen Sie, was die Faszination des Morsens ausmacht? Und warum gibt es immer noch Menschen, die eine 170 Jahre alte Kommunikationsform beherrschen? Wir haben uns heute mal auf Spurensuche begeben, um die Geschichte dieser Technik zu ergründen. Ein Name, an dem man hier nicht vorbeikommt, ist Samuel Morse. Mehr dazu in Kürze. Nicht vorbeikommt man auch an richtig tollen Super-Oldies, zumindest wenn sie eingeschaltet bleiben. Eher weniger bekannt ist eine Country-Swing-Band namens Front Porch Picking. Nein, die kommen nicht etwa aus den USA, sondern aus Göttingen in Südniedersachsen. Und der Titel, den sie uns mitgebracht haben, der heißt Dixie Cannonball.
Well, I'm heading back to Dixie. That's a place I long to be. Where the cotton grows and the swanee flows. That's home sweet home to me. Where they meet you and they greet you with the sweetest how you all. Well, shut my mouth, I'm heading south on the Dixie Cannonball. On that Dixie Cannonball, on the Dixie Cannonball. Listen to the whistle, it'll thrill you on and all. And I know I'll not be lonesome when I see them treetops tall. Well, shut my mouth, I'm heading south on the Dixie Cannonball. Smoky mountains, I'll be counting every mile. Where the whistle blows, I'll be on my toes and I'll shuffle down the aisle. I got me sweetheart waiting, she's long and she's tall. Well, shut my mouth, I'm headed south on the Dixie Cannonball. On that Dixie Cannonball, on that Dixie Cannonball. Just listen to the whistle, it'll fill you on and all. And I know I'll not be lonesome when I see them treetops tall. Well, shut my mouth, I'm headed south on the Dixie Cannonball. On the Dixie Cannonball. Listen to the whistle, it'll thrill you on and off. And I know I'd not be lonesome when I see them treetops tall. Which shut my mouth, I'm headed south on the Dixie Cannonball.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Meldungen. Handfunkgeräterweiterung für Android-Smartphones. Bundesnetzagentur jagt Funklöcher. Digitales Archiv der Clubzeitschrift CQDL vervollständigt und ORF gibt offizielles Statement zum Ende der Kurzwelle heraus. Amerikanische Funkamateur Vance Vergel, Kilo Victor 4 Papa, stellte eine Handfunkgeräteerweiterung für Android-Smartphones vor. In Form eines Open-Source-Projektes wird ein kleines Zusatzgerät an der Rückwand des Smartphones befestigt und per USB mit dem Telefon verbunden. Damit wird es möglich, mit einem handelsüblichen Smartphone auch zu funken. Technisch kommt ein DRA-818V-Funkmodul zum Einsatz. Die Steuerung erfolgt dann über eine Schnittstelle und die Software. Eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig. Die Versorgung erfolgt direkt aus dem Smartphone. Über eine spezielle App lässt sich das so entstandene Handfunkgerät steuern und bedienen. Alle benötigten Teile bzw. Elemente sind frei beschaffbar. Kilo Victor 4 Papa stellt auf seiner Webseite eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in englischer Sprache zur Verfügung. Wenn Mobilfunkgesellschaften von einer guten Netzabdeckung sprechen, ist das meist nur die halbe Wahrheit. Zur Überprüfung dieser Behauptungen muss man auch wissen, ob das, was Deutsche Telekom, O2, Telefonica oder Vodafone angeblich mit ihren Funkmasten bereitstellen, auch wirklich bei den Nutzern ankommt. Genau diese Informationen können User selbst liefern, indem sie mit einer speziellen Handy-App die Empfangsqualität des Mobilfunknetzes messen. Die Bundesnetzagentur hat hierfür eine Funkloch-App entwickelt. Damit kann man auf Handy-Netz-Pirsch gehen und Funklöcher dokumentieren. Die App erstellt etwa auf dem Weg in die Arbeit oder während einer Wanderung in regelmäßigen Abständen Messpunkte. Allein in Bayern haben im letzten Jahr knapp 20.000 User diese Funkloch-App installiert und damit über 15 Millionen solcher Messpunkte erstellt. Dies ergibt schon ein gewisses Bild von der tatsächlichen Netzabdeckung, wie sie bei den Handynutzern ankommt. Die erfassten Daten schickt das Smartphone an die Server der Bundesnetzagentur, die daraus eine Karte erstellt. Die sei jetzt übersichtlicher geworden, erklärt ein Netzagentursprecher. Insgesamt lassen sich 9 Vergrößerungsstufen auswählen. Man kann auf der Funklochkarte so von den Bundesländern über die Landkreise bis in einzelne Gemeinden hineinzoomen. Das Ergebnis? Vor allem in ländlichen Gebieten von Bayern ist die Mobilfunkabdeckung oft ziemlich schlecht. Insgesamt haben die Nutzer bei 165.000 Messungen keinen Netzempfang festgestellt. Das ist gut 1%. Und damit fallen die Ergebnisse in Bayern schlechter aus als in den meisten anderen Bundesländern. Die 1%-Hürde reißen ansonsten nur Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Brandenburg. Besonders selten gibt es dagegen Funklöcher in den Stadtstaaten, also Hamburg, Berlin oder Bremen. Die Karte zeigt neben den Funklöchern auch an, welche Arten von Netzen verfügbar sind. In den allermeisten Fällen gibt es LTE bzw. 4G-Empfang. Doch der neue Netzstandard 5G ist ebenfalls auf dem Vormarsch. Bei rund einem Drittel der Messungen gab es bereits 5G. Nähere Informationen zu dieser Funkloch-App finden Sie auf der Webseite der Bundesnetzagentur. Das digitale Archiv der DARC-Clubzeitschrift CQDL wurde weiter vervollständigt. Konkret geht es um die Jahrgänge 1980 bis 2013. Hier fehlte in den bisherigen Dateien teilweise der Umschlag, also das Titelbild und Werbung. Thomas Kähler, Delta Golf 5 Hotel X-Ray, hat sich die Arbeit gemacht, die Seiten zu scannen und die PDF-Dateien entsprechend zu erweitern. Vielen herzlichen Dank für diese mühevolle Arbeit an dieser Stelle. Um zum CQDL-Archiv als PDF-Dateien zu gelangen, loggen Sie sich zunächst als Mitglied auf der DARC-Webseite ein. Gehen Sie dann oben auf den blauen Reiter Nachrichten und klicken im linken Teil unter dem Bereich Amateurfunkmagazin CQDL auf den Link Archiv/PDF-Dateien. Sie gelangen nun zu einer ausführlichen Liste und genau hier führt Sie sogleich der erste Link zum eigentlichen Archiv, innerhalb dessen Sie alle Hefte bis ins Jahr 1948 zurückfinden. Über die zuvor genannte Tabelle finden Sie außerdem ausgewählte Beiträge als PDF-Datei, darunter Gerätetests und auch die Jahresinhaltsverzeichnisse als Hilfe zum Auffinden von Artikeln. Neuere CQDL-Ausgaben werden mit einem kleinen zeitlichen Versatz ebenfalls als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. Digital lesen können Sie die neuesten Ausgaben auch als blätterbare Online-Ausgabe direkt im Webbrowser und parallel in der DARC-App auf mobilen Endgeräten. Wie ein für den österreichischen Rundfunk tätiger Funkamateur gegenüber unserer Redaktion berichtet, hat der Kurzwellensender Moosbrunn völlig überraschend bereits am 19. Oktober 2024 seine Aussendungen des Ö1 Morgenjournals auf 6155 kHz eingestellt. Die Hörerinnen und Hörer und auch die meisten Mitarbeiter wurden nicht darüber informiert. Ursprünglich war beschlossen und vorgesehen, die letzten verbliebenen Auslandssendungen des österreichischen Rundfunks erst mit Ende des Sommerfahrplans am 26.10. zu beenden. Wie wir ebenfalls erfahren haben, sollen die Sendeanlagen nähe Wien Anfang 2025 gesprengt werden. Viele Hörerinnen und Hörer empfanden diese vorgezogene Einstellung ohne jeglichen Kommentar gewissermaßen über Nacht als schäbig und als Schlag ins Gesicht. Es gingen haufenweise Proteste ein. Sie alle wurden mit einer standardisierten Nachricht beantwortet. Zitat:
Die Produktion und reguläre Ausstrahlung von ORF-Sendungen für die Kurzwelle wurde 2003 eingestellt. Seither wurden noch einzelne Ö1-Sendungen zur technischen Anlagenerhaltung abgestrahlt. Zuletzt war nur noch mehr das Ö1 Morgenjournal auf der Frequenz 6155 kHz auf Sendung. Wegen der stetig abnehmenden Nutzung bei gleichzeitig stark steigenden Kosten für Energie und Instandhaltung ist der Betrieb der Sendeanlage Moosbrunn nicht mehr wirtschaftlich und zweckmäßig und läuft nun mit 19. Oktober 2024 endgültig aus.
Zitat Ende. Diese offizielle Nachricht entspricht jedoch nicht den Tatsachen. War es vielmehr, dass es bis Jahresende 2024 noch 8 Radio DARC-Sendungen, den 6-stündigen Kurzwellenmarathon am 2. Weihnachtsfeiertag sowie die Seefahrersendung Gruß an Bord am Heiligen Abend geben wird. Nach derzeitigem Stand wird unsere Sendung am Sonntag, dem 29. Dezember, die letzte sein, die über die ORS-Anlage in Moosbrunn bei Wien ausgesendet wird, bevor sie für immer im Dunkel der Geschichte verschwinden wird.
Die Eifeler Radiotage stehen wieder an. Musik analog aus dem Bunker. Von Tonbandmaschinen und Plattenspielern, ein Wochenende lang ein Sonderprogramm, gesendet aus einem historischen Bunkerstudio. Das gibt es seit 2019 an einem Wochenende mit Rundfunkprofis, die einfach Radio so machen, wie sie es früher gerne gemacht haben. Da gab es bereits die Themenschwerpunkte 70 Jahre UKW, 30 Jahre Mauerfall, das große Unterhaltungswochenende und 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk in Deutschland. Diesmal lautet das Motto 75. Das bedeutet einerseits vor 75 Jahren, also 1949, da gibt es dann zum Beispiel 75 Jahre Vinyl-Single-Schallplatte und andererseits zu Ereignissen aus dem Jahr 1975. Das gesamte Programm geht vom Freitag, dem 8. November 15 Uhr bis zum Sonntag, den 10. November 18 Uhr. Man kann es auf Kurzwelle hören und im Internet. Und das Ganze kann nachgeschlagen werden unter der Internetadresse eifeler-radiotage.de. eifeler-radiotage.de.
Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt. Ein nach seinen eigenen Worten begeisterter Radio-DARC-Hörer kann sich nicht zu Recht damit abfinden, dass es in wenigen Wochen vorbei sein wird mit unseren Programmen via Kurzwelle. Das ist Hubert, Delta Oscar 1, Mike Hotel aus Groß-Rohrsdorf in der Nähe von München. Hubert hat eigens zum beschlossenen Ende der Kurzwellenanlage einen Protestsong komponiert, und zwar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Na, dann hören wir uns das doch mal an. Und der Titel lautet DARC Radio, unser Herz schlägt hier.
DARC Radio, unser Herz schlägt hier. Ein Funkgerät, die Antenne hoch. Im Äther schwingt die Stimme ganz sanft und doch stark. Wir sendeten Nachrichten, gemeinsam vereint. Doch das Jahr neigt sich dem Ende und der Sender weint. Radio, du sollst nicht sterben, lass uns nicht allein. Die Amateurfunker werden kämpfen
für den Klang, für das Sein. In jedem Herz, da pulsiert das Signal. Wir halten zusammen, egal wo wir sind. Radio, du bist unser Licht. Lass uns niemals enden, wir kämpfen für dich. Von Ostbrunn aus in die Welt hinaus. Mit jedem Wort, das wir senden, ist ein Stückchen zu Hause. Die Geschichten der Freundschaft, die über wenn gehen. Lass uns die Hoffnung tragen, auch wenn wir's nicht verstehen. Radio, du sollst nicht sterben, lass uns nicht allein. Die Amateurfunker werden kämpfen für den Klang, für das Sein. In jedem Herz pulsiert das Signal. Wir halten zusammen, egal wo wir sind. Radio, du bist unser Licht. Lass uns niemals enden, wir kämpfen für dich. Von Ostbrunn aus in die Welt hinaus. Mit jedem Wort, das wir senden, ist ein Stückchen zu Hause. Die Geschichten der Freundschaft, die überall gehen. Lass uns die Hoffnung tragen, auch wenn wir es nicht verstehen. Radio, du sollst nicht sterben, lass uns nicht allein. Die Amateurfunker werden kämpfen für den Klang, für das Sein. In jedem Herz pulsiert das Signal. Wir halten zusammen, egal wo wir sind. Radio, du bist unser Licht, lass uns niemals enden, wir kämpfen für dich. Wir knüpfen die Fäden, das Band wird nie reißen. Gemeinsam stark, lass die Frequenzen kreisen. Die Wellen tragen uns bis zum letzten Tag. Für jeden, der hört, für jeden, der mag. Radio, du bist unsterblich, das ist unser Schwur. Für alle Funker, für die Freiheit, für die Spur.
Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer.
Geradezu magisch sind heute die Möglichkeiten der modernen Telekommunikation. Wir alle nutzen Radio, Fernsehen, Handys und das Internet und alles basiert auf der Funktechnik. Und nach wie vor Kontakte mit weit entfernten Stationen eine unheimliche Faszination. Doch wissen Sie, wie das alles angefangen hat? Wie begann die Geschichte der modernen Telekommunikation? Zur Beantwortung dieser Fragen müssen wir zurückreisen an den Anfang des 19. Jahrhunderts. Da lebte ein US-Amerikaner namens Samuel Morse. Der legte den Grundstein für alles, was die Menschen von da an in die Ferne übermitteln wollten. Eine neue Ära für die Menschheit begann, die Epoche der Telekommunikation. Ein Rückblick in die Technikgeschichte von Ralf Erdensberger. Wir bedanken NDR Info für die freundliche Überlassung.
27. April 1791. Der Geburtstag des amerikanischen Erfinders Samuel Morse.
I'll show you what we're going to play here. We found the fastest text messenger in the country. Let's bring him out, Ben Cook and his friend Jason. Let's bring him out, they're Ben and Jason. Come on.
Eine Show im US-Fernsehen Anfang des 21. Jahrhunderts. Moderator Jay Leno hat gerade die schnellsten SMS-Schreiber Amerikas auf die Bühne geholt.
Hi Ben.
Hello.
Tell us about your record.
I typed a 160-character message in 57 seconds.
Der junge Ben Cook erklärt, er schaffe 160 Zeichen in 57 Sekunden. Dann kommen die Gegner.
Let's bring out Ken Miller and Chip Margelli. Come on out here, fellas.
Ken und Chip, zwei ältere Herren mit Schirmmütze, schwarzer Weste, weißem Hemd und Ärmelschonern.
You might guess by the way they're dressed. You see, Ken and Chip, they are two Morse code operators. You know what Morse code is?
Die beiden beherrschen den Morse-Code.
How long you guys been doing Morse code?
38 years.
Schon seit 38 Jahren. Wer wird nun einen vorbereiteten Satz schneller zum Partner übermitteln? Der Telegraf oder der Tipper der SMS?
Text messaging.
You think text messaging will beep?
Die Herren setzen sich an Tische.
All right, gentlemen, let's sit down at our desks.
Dann das Startkommando.
Ready, set, go!
Der Erfinder des Morse-Codes hätte seinen Spaß gehabt an diesem Wettstreit. dehnen wir die Zeit, in der die alte gegen die neue Technik antritt, und stellen diesen Mann und seine Erfindung näher vor. Mit Hilfe von Lioba Nägele vom Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main.
Also sein Name ist untrennbar mit diesen Apparaten, mit der Technik, mit dem Alphabet verbunden geblieben oder im Deutschen ja sogar das Morsen sozusagen, die Tätigkeit an sich mit seinem Namen verbunden.
Samuel Finlay Breeze Morse wird vor 220 Jahren in Charleston geboren, am 27. April 1791. Genau in dem Jahr stellt der Franzose Claude Chappe seinen ersten optischen Telegraphen auf.
In der optischen Telegrafie hatten sie Masten auf möglichst hochgelegenen Gebäuden oder natürlichen Erhebungen. Und an diesen Masten waren wieder Flügel oder Arme beweglich angebracht, die sie dann mittels von Seilzügen eingestellt haben und sozusagen jede Stellung bzw. die Kombination der verschiedenen Flügelstellungen entsprach dann einem vereinbarten Zeichen. Es war ein mühsames Verfahren.
Dabei beschäftigt die Menschheit das Grundprinzip, Signale optisch zu übermitteln, bereits seit über 2000 Jahren. Das Wort Telegraph stammt ursprünglich aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie in die Ferne schreiben.
Es gibt also bereits in der Antike Versuche, lange Strecken über optische Signallinien zu verbinden, also mit Feuerzeichen. Es gab natürlich alles, was mit Akustik arbeitet, also Signale, also vom Trompetensignal direkt in der militärischen Truppe bis eben zur Kirchenglocke. Also man hat natürlich schon immer versucht, also die Reichweite der menschlichen Stimme oder des menschlichen Auges mittels verschiedener technischer Instrumente zu verlängern und damit eben Nachrichten über weitere Entfernungen übermitteln zu können.
Der junge Samuel kommt auf dem renommierten Yale College mit einer neuen, vielversprechenden Entdeckung in Berührung, der Elektrizität.
Mr. Days Vorlesungen sind sehr interessant,
schreibt der junge Student 1809 nach Hause.
Er hat einige sehr feine Experimente mit uns gemacht. Die ganze Klasse hat sich an der Hand gehalten und wir haben den Schock alle im gleichen Augenblick gespürt.
Doch die Malerei elektrisiert Morse zunächst mehr. Er malt Historienbilder, heiratet, wird Vater von drei Kindern und bekommt immer bessere Aufträge. Darunter das Porträt vom Marquis de Lafayette. Mitten im künstlerischen Prozess soll ihn dann ein reitender Bote mit einer tragischen Nachricht erreicht haben.
Ihre Frau ist sehr krank.
Angeblich hat Morse in Washington alles stehen und liegen lassen und ist nach Hause nach New Haven geeilt. Als er ankommt, ist seine Frau bereits tot. Zu großen Männern gehören offenbar große Legenden. Unterdessen haben auf dem europäischen Kontinent die Erfinder erhebliche Fortschritte erzielt bei der Übermittlung von Nachrichten durch Elektrizität.
Ja, es gab schon erste Versuchslinien. 1833 hatten die Herren Gauss und Weber in Göttingen gezeigt, dass man mittels Hilfe von Elektrizität Magnetnadeln ablenken kann und somit dem Code auch Nachrichten übermitteln kann.
Allerdings müssen die beiden Deutschen den Ausschlag der Magnetnadel noch sehr genau beobachten. Eine Vorrichtung, ihre Bewegungen aufzuzeichnen, fehlt noch. Dazu braucht es Samuel Morse. Der erfährt von den Versuchen auf der Rückfahrt von einer Bildungsreise. Er war im Louvre in Paris und fährt mit einem Schiff zurück in die USA. Mitten zwischen Europa und Amerika wird er Zeuge von Experimenten mit einem Elektromagneten. Der Funke springt über.
Er ließ sich auch in Gesprächen mit anderen Passagieren an Bord, unter anderem einem Physikprofessor, ganz begeistern von der Idee, dass es doch möglich sein müsse, einen elektrischen Telegraphen zu bauen. Also er wusste wohl nicht über alle Erfindungen, die es bereits zu diesem Zeitpunkt gab, Bescheid. Aber er ging da relativ unbedarft, muss man sagen, dran.
Der erste Morse-Apparat in seinem Atelier sieht mehr nach einer Bastelei eines Malers aus als nach einer physikalischen Versuchsanordnung. Ein altes Uhrwerk zieht Papierstreifen schrittweise über eine Staffelei hinweg. Ein Stift zur Aufzeichnung hängt an einem hölzernen Dreieck und das wird von einem Elektromagneten hin und her bewegt. Später verbessert Morse diesen Apparat.
Auf der einen Seite haben sie einen Geber, einen Sender, also die Morse-Taste. Die öffnet einfach einen Strom, also Strom fließt nicht. Relativ einfach.
An, aus. 1, 0.
Genau. Das, was auch dann später bei allen digitalen Verfahren Grundlage wird.
Aber alles zu seiner Zeit. Zunächst?
Also zunächst hat er tatsächlich einen Stift, der eben dann gegen das Papier gedrückt wird und dann eben einen kurzen Strich oder einen langen Strich hinterlässt.
Der Maler erfindet einen binären Code aus Punkten und Strichen.
Pointillismus.
Genau. Das ist für Lioba Nägele vom Museum für Kommunikation die große Leistung von Morse.
Also tatsächlich diese Idee, dass man den kompletten Zeichenvorrat, den man benötigt, um sich zu verständigen, radikal auf eigentlich zwei Zeichen, beziehungsweise drei, wenn man die Pause mitzählt, also auf dieses Morse-Alphabet zu reduzieren. Das war sicher eine geniale Idee.
Genial auch deshalb, weil Samuel Morse von Anfang an effizient denkt und benutzerfreundlich.
Er hat sich Setzkästen von Druckern angeschaut und hat auch danach seine Zeichen, also die Zuordnung gemacht. Im Prinzip hätte man ja einfach A, B, C hintereinander. Man fängt an mit einem Punkt und dann zu zwei Punkten oder drei Punkten und Punkt und Strich. Aber er hat sich dann auch schon gedacht, dass es natürlich günstiger ist, wenn man häufig benötigte Zeichen denen kurze Kombinationen zuordnet und den seltener benötigten Buchstaben längere Kombinationen.
So steht für den häufig benutzten Buchstaben E das kürzeste Zeichen, ein einfacher Punkt. Nun muss Morse noch in der Öffentlichkeit punkten.
Morse reagierte, 1837 hatte er die große Chance, da hat nämlich der Kongress eigentlich eine optische Telegraphenlinie ausgeschrieben. Und das war die große Chance für Morse zu zeigen, dass es doch mit elektrischen Telegraphen viel besser funktionieren könnte. Und er hat es tatsächlich dann auch mit, naja, Lobbyarbeit und einer guten Portion Hartnäckigkeit geschafft, eine Versuchsstrecke genehmigt zu bekommen und dann eben mit der ersten Ausführung seiner Apparate dort eben unter Beweis zu stellen, dass seine Apparate funktionieren und verlässlich Nachrichten übermitteln.
61 Kilometer ist die Strecke lang, verbindet Washington und Baltimore am Rande einer Eisenbahnlinie. Am 1. Mai 1844 telegrafiert Morse die Nominierung von Henry Clay zum Präsidentschaftskandidaten in die Hauptstadt. Drei Wochen später wird der neue Kommunikationsweg offiziell eröffnet, mit den berühmten Worten »What God hath wrought«.
Was Gott gewirkt hat.
Von hier aus beginnt der Siegeszug der Morse-Telegrafie um die Welt und stößt das Tor auf zum Zeitalter der Information.
Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Zeit, da werden die Bahnlinien gebaut. Also es ist so eine Beschleunigungsphase, in die Europa, Amerika tritt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und eigentlich hat erst dieses funktionierende System der Telegrafie hat sowas zum Beispiel ermöglicht, dass Nachrichten zur Ware werden. Die Nachrichtenagenturen werden gegründet Ende der 40er Jahre. Man kann mit den Kolonien plötzlich in einer Geschwindigkeit kommunizieren, die vorher für unmöglich gehalten wurde. Es gelang dann ja auch bald wirklich verlässlich Seekabel zu legen, also die Trennung zwischen den Ländern und den Kontinenten zu überwinden und sowas wie ein weltumspannendes Netz zu errichten. Das Internet des 19. Jahrhunderts, das viktorianische Internet.
Wie an alle neuen Medien knüpfen sich auch an die Telegrafie große Wünsche, aber auch Ängste. Die einen sehen in ihr das informative Kommunikationsmittel, das über Grenzen hinweg Völker verbinden, Frieden bringen und in Notsituationen auch retten kann. Andere sehen in der Telegrafie die militärischen Chancen und auch die Möglichkeiten des Missbrauchs durch Kriminalität. Beide Seiten behalten recht. Doch am Ende sind es immer nur Nutzer und Betreiber, die über Fluch oder Segen des neuen Mediums entscheiden, nicht das Kommunikationsmittel selbst. Übrigens soll mancher Verbrecher erst durch die Telegrafie gefasst worden sein.
Also ein Mörder, der sozusagen mit der Eisenbahn flieht, aber die Nachricht über das Verbrechen dann mittels Telegrafie schon an seinem Zielort vor ihm ankommt.
Als Samuel Morse am Ende seines Lebens ankommt, ist er reich und berühmt. 1872, als er im Alter von fast 81 Jahren stirbt, sind Europa und Amerika schon telegrafisch verbunden. Das war sicher nicht allein sein Verdienst, denn Morse hat weder den elektromagnetischen Telegraphen erfunden, noch war er der Erste, der einen Code entwickelt hat. Doch er hat der Technik durch kluge Verbesserungen und gute Kontakte zum Durchbruch verholfen.
Genau.
Und heute? Haben Computer und Handy seinen Morsecode längst überflüssig gemacht. Telegrafie ist eine aussterbende Art der Kommunikation. Die letzten Fans sind unentwegte Amateurfunker oder Gedächtnistrainer, die den Code für ihre Seminare verwenden. Und doch ist es ein Irrtum zu glauben, die Morsetelegrafie sei in ihrer Geschwindigkeit überholt worden. Das beweist der Wettstreit aus der Fernsehshow Anfang des 21. Jahrhunderts. SMS gegen Telegrafie.
Ready, set, go!
You can hear the Morse code? Can you hear it going on?
Yes, I can. Okay.
Very exciting.
Während sich Moderator Jay Leno noch lustig macht über den antiquierten Klang des Morsens. Gewinnt. Der Telegraph gegen den SMS-Rekordhalter. Ein schönes Geburtstagsgeschenk für Samuel Finlay Breeze Morse. Oder wie er kodiert heißt.
Faszination Amateurfunk. Eines der spannendsten Hobbys der Welt.
Zum 24. Mal fanden vom 24. bis zum 26. Oktober im Europa Park Confortainment Center in Rust wieder die Science Days statt. Das diesjährige Motto bei Deutschlands größtem Wissenschafts- und MINT-Festival lautete »We've got the power«. Klar, dass da natürlich auch die Funkamateure des deutschen Amateur-Radioclubs nicht fehlen durften. Unser Mitarbeiter Horst Garbe, Delta Kilo 3 Golf Victor, hat sich vor Ort umgehört und sprach zuerst mit dem Freiburger Ortsverbandsvorsitzenden Stefan Laufer, Delta Charlie 8 Lima Zulu.
Die Schulklassen kommen morgens bis ca. 13 Uhr, sind die Schulklassen da und dann geht's hier ganz schön rund.
Erzähl mal, was habt ihr Tolles?
Ja, das ist die Tesla-Spule, die wir heute in einem Kit, in einem kleinen Bausatz hier zusammen löten. Wird gespeist über eine 9-Volt-Block-Batterie. Man kann eine Glimmlampe damit schön erregen. Und wenn es man geschickt hinbekommt, kann man auch einen kleinen Funkenflug auf über seinen Finger ableiten. Sieht auch sehr schön aus.
Oha, Hochspannung ganz gewaltig, aber die macht einem nichts.
Die macht einem nichts, die hat zu wenig Energie, so ist es. Die sieht nett aus. Im schlimmsten Fall spürt man es ein bisschen prickeln und ein bisschen warm werden am Finger.
Aber letztendlich sind wir da schon beim Übergang wieder. Es sind ja fast schon Funkwellen. Nicht? Wir sind da schon wieder beim Amateurfunk.
Ja, wir haben hier eigentlich, letztendlich kann man den schon nehmen, um hier irgendwelche Sendungen. Wir haben noch nicht gemessen, was von der Frequenz hier daraus, was er hier erregt. Aber wir könnten hier natürlich eine kleine, sage ich mal, Telegrafie-Sendestation aufbauen. Zum Empfangen, das sage ich noch nicht, aber senden kann man, erregen kann man.
Julian, woher kommst du?
Aus Gärtring.
Das ist wo genau? Gärtring sagt mir jetzt gar nichts.
In der Nähe von Stuttgart und Böblingen.
So weit hergekommen?
Ja, mit der Schulklasse.
Mit der Schulklasse hier? Ja. Wie viel seid ihr da?
Mit der Para zusammen sind wir fast 60.
Habt ihr je schon mal vom Amateurfunk was gehört?
Ja.
Was hast du Tolles gehört?
Dass man damit halt so ein bisschen Funk von anderen Leuten abhören kann, aber mehr auch nicht.
Den Funk hier bei uns, den darf man sogar abhören. Wie kommt man jetzt als junger Bosch hier an die Elektronik?
Über den Technikunterricht in der Schule.
Da sitzt noch ein junger Herr. Wen haben wir da?
Philipp Schütz.
Und was gefällt dir am meisten jetzt?
Also das Löten macht schon ziemlich Spaß.
Hier haben wir den Organisator der ganzen Geschichte. Das ist nämlich der gute Kai. Hat nochmal welches Rufzeichen?
DK4 Kai.
Wie viele Leute hast du unter dich geschart, damit das hier überhaupt funktionieren kann? Im Rahmen einer Großveranstaltung. Ihr seid ja hier unter bedeutenden Institutionen, Firmen, Universitäten und was es da alles gibt. Und da ist der DAC mit dabei, letztendlich dank deiner Organisation.
Wir bieten hier auf den Science Days an 6 Lötplätzen die Möglichkeit für die Kinder, eine Tesla-Spule aufzubauen. Und dazu braucht man natürlich tatkräftige Unterstützung, was wir haben. Und zwar sind täglich zwischen 14 und 18 Helfer hier, die sowohl die sicherstellen, dass die Lötplätze besetzt sind, als auch, dass es zu einem ordentlichen Ablauf, die Leute informiert werden.
Und jetzt kommt diese berühmte Tesla-Schule. Wie seid ihr denn darauf gekommen und was steckt denn da eigentlich hinter? Weiß er das schon? Hier sitzt ein junger Herr, du heißt wie?
Florian.
Florian, weißt du schon, was das da Komisches ist?
Ja, das ist eine Tesla-Spule.
Und was macht die Dolles? Ist das auch schon bekannt?
Also da tun halt so Blitze rausschießen und dann, wenn man da so eine, die tut halt Strom ausstößen, wenn man dann die Lampe dran hält, dann leuchtet die halt.
Und den Namen Tesla hast du bestimmt schon mal im Fernsehen gehört, ne?
Also im Fernsehen nicht, aber ich habe dann eine Buchpräsentation drüber, so über ein Buch gemacht und gibt ja auch Voltron und die handelt ja auch von dem Thema von Nikola Tesla.
Wer ist denn alles hier beteiligt? Ihr seid ja mit vielen Leuten hier. Stemmt das Alpha 05 alles alleine?
Hier mal tatkräftige Unterstützung von dem Alpha 16, den Emmendingern, von Matthias von Papa 05.
Und jetzt muss der gute Meister Kai wieder ran, damit das Ding hier fertig wird. Sonst gibt es keine Blitze. Aber nicht die Mama und den Papa mit Ärger und das an Popo halten, ne?
Ja.
Hier haben wir auch ein paar Begleiter sozusagen der Veranstaltung. Fangen wir an beim Axel.
Ja.
Wie viele Mal denn heute schon dabei? Der Alpha 05 ist ja nun nicht das erste Mal hier.
Nee, weiß Gott nicht. Also ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erste Mal waren. Ich glaube so 2007 oder 2008 war ich das erste Mal auch mit dabei. Aber der Alpha 05 macht es schon länger und vorher hat es der Alpha 16 gemacht.
Du bist auch der Betreuer sozusagen von der Jugend?
Nur hier. Ich bringe denen meistens erstmals Löten bei. Ne? Viele haben noch nie gelötet, ne? Und sind dann doch erstaunt, dass es mit vernünftiger Anleitung relativ gut und schnell zu lernen ist. Ne?
So, und das war die Aussage vom Axel. Rufzeichen war welches?
Delta Golf 3 Alpha Lima.
Jetzt haben wir noch einen OM hier, den Rainer nämlich. Rainer Österle, hallo.
Rufzeichen DO3 AO. Hallo Horst.
Und ist ebenfalls dabei, um sozusagen die Jugend zu betreuen?
Also ich bin jetzt erst zum dritten Mal dabei und ich muss sagen, das ist wirklich eine feine Sache, einfach so die Jugend so weiterbilden. Und wenn wir Glück haben, bleibt auch mal noch was hängen. Ne? Alter ist jetzt von wo bis wo?
Also wir schauen schon darauf, dass Minimumstandard 12 Jahre ist, einfach deshalb von der Feinmotorik her. Wenn sie jünger sind, das funktioniert nicht.
Tesla-Spule, wissen die überhaupt, um was da geht?
Also wir erklären das natürlich, dass es die Erfindung war von Tesla und dass es auch eine Grundlage für den Funk ist. Sie wollen halt ihr kleines Experiment haben und mitnehmen. Das ist das Schöne, dass es dieses Giveaway, wie man heute sagt, ne?
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Autos konnten früher recht leicht geklaut werden. Man musste nur die Zündung kurz schließen und in das Auto selbst kam man sehr leicht. Einen Opel Kadett konnte ich zum Beispiel sogar mit einem Fahrradschlüssel aufsperren. Die Autoversicherungen fanden das nicht so komisch. Sie haben die Autohersteller deswegen dazu verdonnert, Autos diebstahlsicherer zu machen. Es gab da auch einen berühmten Fall am großen Siemens-Parkplatz in der Hoffmannstraße in München, den es inzwischen längst nicht mehr gibt, wo ein Siemens-Mitarbeiter am Abend müde mit seinem weißen Opel nach Hause fuhr, ihn in die Garage stellte und ein anderer Mitarbeiter kam etwas später auf den Parkplatz und sein Auto war weg. Dafür stand ein anderes da, das genauso aussah wie seins. Naja, was sollte er machen? Er ist dann mit dem anderen Auto heimgefahren. Am nächsten Tag haben die beiden ihre Opels wieder zurückgetauscht. Dieser Kadett mit dem schlechten Schloss war ziemlich einzigartig, den ich hatte. Den hatte der Vorgänger mit irgendeiner Farbe gestrichen, die vielleicht für Gartenmöbel gedacht war, aber jedenfalls nicht für Autos. Die rote Farbe hatte sich in ein mattes Rosa verwandelt. den konnte man nicht verwechseln. Dann hatte ich allerdings einen silbernen Golf und in jenen Jahren hatte jeder einen silbernen Golf. Ja, prompt habe ich mal eine Bekannte in München an den Hauptbahnhof gefahren. Tut man sehr ungern, dort gibt es keine Parkplätze. Mit viel Mühe hatte ich dann doch einen Parkplatz, bringe sie zum Zug, komme zurück und denke mir, Mist, jetzt stehe ich ja doch im Halteverbot. Also sperre ich auf, steige ein, will schnell da wegfahren und denke mir dann, was ist denn das für ein Radio in der Karre? Ja, das war zwar ein silberner Golf, aber es war nicht meiner. Der stand ein paar Autos weiter und er stand auch nicht im Halteverbot. Also bin ich wieder ausgestiegen, habe mich umgeschaut, ob es keiner gemerkt hat, habe den wieder zugesperrt, habe meinen aufgesperrt und bin weggefahren. Ob ich das falsche Auto auch hätte wegfahren können, weiß ich nicht. Ich habe es ja vorher gemerkt. Ja, heute geht das alles nicht mehr. Heute haben wir Wegfahrsperren und Chips und teilweise gar keine Schlüssel mehr. Moderne Autos müssen gar nicht mehr mit dem Schlüssel aufgesperrt werden. Das geht dann über Funk. Oder wenn es ein Tesla ist, dann braucht man gar keinen Schlüssel mehr, dann geht es mit dem Handy. So ähnlich, wie man ja mit dem Handy inzwischen bezahlen kann. Da wird der Schlüsselcode irgendwie ins Handy kopiert, was dann den Vorteil hat, man steht nicht da, weil man den Schlüssel vergessen hat und kann das Auto nicht wegfahren. Dafür steht man dann dumm da, wenn man wieder nach Hause kommt, wenn man den Schlüssel vergessen hat, denn die Tür geht mit dem Handy nicht auf. Und natürlich kann man auch nur noch mit seinem Auto wegfahren. Aber nein, natürlich nicht. Manche Probleme bleiben, egal wie modern die Technik ist. Der Einwanderungsberater Rajesh Randev hat das dem kanadischen Sender Global News erzählt. Der hatte seinen weißen Model 3 Tesla neben einem anderen weißen Model 3 Tesla geparkt, um ein Restaurant zu besuchen. Dann hatte er seine Kinder von der Schule abzuholen, war schon ein bisschen knapp dran, steigt ein, fährt weg. Und so nach einer Viertelstunde denkt er sich, warum ist da jetzt ein Riss in der Windschutzscheibe, der war vorher nicht da. Und sein Handy-Ladegerät fehlte auch. Tja, als nächstes bekam er eine SMS von einer unbekannten Nummer. Hallo Rajesh, fährst du etwa einen Tesla? Er hielt dann erstmal an und fragte nach, was los ist. Ja, ich glaube, sie fahren das falsche Auto. Der Besitzer des anderen Tesla hat zu dem Zeitpunkt sein Auto gar nicht benutzt, sondern seinem Bruder erlaubt, damit einzukaufen. Obwohl das ja nicht sein Auto war, fiel dem Bruder auf, dass irgendetwas mit der Einrichtung auch nicht stimmte, dass einfach nicht die Sachen in dem Auto waren, die dort zu sein hatten. Und auch er konnte das falsche Auto aufsperren und da lagen dann einige Dokumente des Inhabers mit seiner Telefonnummer. Die beiden haben sich dann erstmal geeinigt, dass Randev mit dem Wagen noch weiterfahren kann, um seine Kinder abzuholen und sie sich dann wieder am Parkplatz treffen. Dann haben sie das Ganze noch gefilmt und die Polizei gerufen, die hat aber gesagt, naja, die kann da wenig tun, eine Anzeige ist nicht erforderlich, es war ja keine Absicht. Und dann haben sie versucht, Tesla darüber zu informieren und Elon Musk. Sie haben auch an die Tesla-Pressestelle geschrieben. Wie man inzwischen weiß, kommen da dann nur Kothaufen als Antwort zurück. Und auch sonst gab es von Elon Musk und Tesla keine Stellungnahme. Neue Technik, alte Probleme. Ein auffälliger Aufkleber irgendwo im Innenraum ist also vielleicht gar keine so schlechte Idee, damit man merkt, dass man im richtigen Auto sitzt. Das kann sonst ziemlich blöd ausgehen. Auch so ein Klassiker ist der Autofahrer, der mit seinem BMW an einem Unfall angehalten hatte auf der Autobahn. Dann war jedoch keine weitere Hilfe notwendig. Er ist wieder eingestiegen und heimgefahren. Und dann klopfte plötzlich die Polizei bei ihm, ob sie mal in seiner Garage schauen könnte. Tja, er war mit dem Polizeiwagen heimgefahren, bei dem halt der Schlüssel steckte. Da muss man dann schon ziemlich verschüttelt sein. Und da durfte er dann sicher einmal blasen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Hochwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der November ist da und ob man es glaubt oder nicht, langsam geht es auf den Jahresendspurt zu. Die Sommerzeit ist weg, die Uhren umgestellt und es wird wieder früh dunkel. Aber das alles legt der DX-Jagd nach seltenen und weit entfernten Stationen keinen Abbruch auf. Man muss nur wissen, wo man suchen muss, denn die Wellenausbreitung verhält sich momentan komplett anders als im Sommer. Und wie genau, das erläutert uns nun wieder unser Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC.
Ja, Conny, im Sommer sind die Unterschiede zwischen Tag- und Nachtausbreitung viel geringer als im Winter. Dort messen wir auch tatsächlich die höchsten mittäglichen MUF-Werte. Zum einen ist das natürlich getrieben von der Dauer der Nacht. Ohne Sonneneinstrahlung keine Ionisation. Und daher sinkt im Winter die Elektronendichte viel stärker ab. Damit reicht es dann nicht mehr für die mittleren und oberen Bänder. Im Aktivitätsminimum schließt dann sogar 40 Meter, während es im Maximum für 30 Meter, manchmal sogar 20 Meter noch reicht. Zum anderen liegt es an der Zusammensetzung des Gasgemisches der Hochatmosphäre, das sich im Winter leichter ionisieren lässt. Und die Umstellung auf Winterionosphäre ist schon weit fortgeschritten. Das sieht man am Verlauf der MUF 3000, also der höchsten nutzbaren Frequenz für einen 3000-Kilometer-Sprung, die dafür die übliche Messgröße ist. In der letzten Woche lag über Mitteleuropa das Maximum am Mittag zwischen 40 und 45 MHz, das Minimum in den Stunden vor Sonnenaufgang zwischen 10 und 13 MHz. Schauen wir 5 Jahre zurück ins letzte Minimum, dann finden wir dort 20 bis 25 MHz am Mittag und 5 bis 8 MHz am frühen Morgen, also ziemlich genau die Hälfte. Richtung Wintersonnenwende wird sich diese Spanne noch ein wenig aufweiten und die Berichte von den großen Contesten belegen das auch. Auf 10 Meter brummt es und nicht nur da. Vom 6 Meter Band gibt es erste Berichte über Langstreckenverbindungen und die Sonne lässt nicht nach. In der letzten Woche wuchs die Anzahl der aktiven Regionen wieder, nicht zuletzt durch einige potente Rückkehrer. Zum Beispiel derjenigen Gruppe, die Anfang Oktober das bislang stärkste Flair dieses Zyklus gezündet hatte. Der solare Flux ist wieder bis 270 Einheiten geklettert und die Flair-Tätigkeit hat deutlich zugelegt. Es werden jeden Tag wieder mehrere M-Flares registriert. Damit gibt es auch wieder mehr koronale Masseauswürfe, aber die konzentrieren sich bislang auf die Osthälfte der Sonne, von wo aus die Plasmawolken die Erde deutlich weniger beeinflussen. Daher hatten die beiden X-Flares am 24. und 26. Oktober nur geringe Auswirkungen. Deutlich spürbarer waren die hochenergetischen Protonen dieser Flares, die wesentlich breiter streuen als die Plasmawolken. Sie lösten eine satte Polarkappenabsorption aus. Die dadurch hervorgerufene zusätzliche Dämpfung von Signalen, die durch die Polargebiete laufen, nimmt zu höheren Frequenzen hin ab, lag aber auf 10 Meter zeitweise immer noch bei etwa 20 Dezibel. Das baut sich nur langsam wieder ab und kann durch weitere Flares auch wieder neu befeuert werden. Und die sind wahrscheinlich und damit auch die sie begleitenden Kurzwellen-Blackouts durch den Mögel-Dellinger-Effekt. Die Sonnenaktivität bleibt weiter hoch, mit Fluxwerten deutlich über 200, aber tendenziell langsam abnehmend. Die Gefahr von Magnetstürmen nimmt zu. Tagsüber öffnen alle Bänder 10 Meter bereits kurz nach Sonnenaufgang. Nachts ist aktuell 30 Meter das höchste zuverlässig öffnende Band. Unterm Strich wird es eine weitere Woche mit guten Ausbreitungsbedingungen und viel Good DX.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.